Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, geht es ja da sehr stark um den Zweck jetzt in dem AI-Act, oder?
Ja.
Das heißt, könnte es auch sein, dass durch quasi der Zweck heiligt die Mittel, also wir wollen eine bessere Bilderkennung im Bereich Tumorerkennung, Schlaganfallerkennung, was auch immer, Medizinbereich, dass es für diese Bereiche sogar leichter wird, an Trainingsdaten zu kommen.
Da wird natürlich ein ganz wichtiges Thema angesprochen, weil künstliche Intelligenz ohne viel Daten ist
keine Intelligenz
oder nicht so intelligent, wie man sich das gerade wünscht. Und da gibt's ja schon auch seit vielen Jahren jetzt eigentlich schon Initiativen der Kommission und auch rechtliche Produkte, um das zu beheben. Mhm. Ja. Das ist ein bisschen im Windschatten all dieser ganzen Diskussionen. Das hat begonnen mit so Free Flow of Data Initiativen. Das heißt, wie mache ich also öffentlich, also im öffentlichen administrativen Bereich zugängliche Daten verfügbar. Ja. Indem man das begonnen, ist dann weitergegangen mit dem Data Governance Act, der vorsieht, dass man auch an sich nicht öffentlich zugängliche Daten aus dem öffentlichen Bereich zugänglich machen muss als Staat. Ja, ganz spannendes Thema. Mhm. Unter Umständen auch entsprechend bearbeiten muss. Und dort drinnen sind auch diese Datenintermediäre, die Datenbroker, die dort zugrunde gelegt sind. Alles Dinge, die es schon gibt.
Gaia-X zum Beispiel ist
also ja, genau, ja. Gaia-X ist ein Cloud-Thema auch, ja, aber ist sowas, komme noch dazu. Und jetzt, wenn wir reden, Anfang Jänner ist der Data Act. Den gibt's auch noch, ja.
Es kommen sehr viele Acts.
Ja, genau. Also das ist das Datengesetz in Kraft getreten veröffentlicht worden, tritt auch in Rat in Kraft. Und das ist schon etwas, was den Hintergrund hat, um ganz, ganz viele Daten der Gesellschaft und der Wirtschaft zugänglich zu machen. Bezieht sich auf die ganzen vernetzten Produkte, also Autos zum Beispiel oder eben auch mit Medizinprodukte, solche Dinge. Da ist der Hintergrund, dass die Dateninhaber meistens die Produzenten von den Dingen sind. Also wenn man sich jetzt beim Auto denkt, das ist jetzt das Auto, der Autohersteller, der natürlich alle Daten bekommt und ich jetzt als Fahrer auch habe jetzt nicht irgendwas, wo er anstechen kann und das absaugen.
Ja, ja.
Und diese Grundlagen schafft dieses Datengesetz, um dass der Nutzer auch einen Anspruch auf diese Daten hat.
Ja, auf seine eigenen.
Die er entweder persönlich oder mit diesem Gerät, ja, das er mal gekauft hat, produziert. Ja, da sind wir im IoT, also Internet of Things, ja, also im Businessbereich kommunizierende Maschinen. Aber es betrifft auch Verbraucher. Ja, also man kann dann als Verbraucher, was man damit tut jetzt, ist die nächste Frage, aber da kommt, das Datengesetz, so ein Dreieck vor, ja, da habe ich den Dateninhaber, der meistens der Produzent ist von diesem, und dann habe ich den Nutzer, der die Daten in irgendeiner Form produziert, und dann gibt es den Dritten, und ich habe dann auch die Möglichkeit, diese Daten auch an den Dritten zu übertragen.
Okay.
Ja, und wohl auch zu verkaufen. Ja, das ist möglicherweise dann das Business Case, das da dahinter steht, und das kann durchaus unter Umständen für Verbraucher auch interessant sein.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Wird einiges ändern. Ja. Parallel dazu gibt es diese Datenräume, die geschaffen werden und auch im Aufbau sind. Da ist Medizin auch einer dieser Datenräume, aber auch Finanz, Mobilität, Tourismus und so weiter. Und glaube ich, aber Medizin ist ein sehr schönes, anschauliches Beispiel, weil wir natürlich in Europa viele Krankenanstalten, Kliniken, Spitäler haben, die eine Menge an Daten produzieren, aber bis dato noch zu wenig austauschen.
Ja.
Und diese Health Data Space, Entschuldigung, wenn ich das immer auf Englisch sage, aber das ist halt alles so, das ist im Aufbau und soll das beheben.
Ja. Ja. Über manche Einrichtungen sehe ich das Thema, dass zwar viele Daten vorhanden sind, die allerdings dann irgendwo wieder gelöscht werden, beziehungsweise auch nicht strukturiert sind.
Ja.
Weil man selber schon mal die Situation gehabt hat, dass man ein MRT, CT, Röntgenbild von ein paar Jahren wiederfinden will, dass man gerade nicht selber bei der Hand hat, dann wird es schwierig. Ne? Also da liegt sehr viel an Potenzial auch für die Forschung, für die Weiterentwicklung brach, weil man die Daten nicht gescheit verwendet.
Und Bilderkennung ohne viele Daten.
Kannst du vergessen.
Ja. Kann, wie du gesagt hast.
Genau. Das genau. Und eben für solche Anwendungsfälle, wie die Kollegin oder Kollegin ist gut, dass sie die Medizinerin da gesagt hat, zum Trainieren von Bilderkennung im medizinischen Bereich, dazu muss ich das. Da muss ja mein Name nicht mehr drin sein, da muss ja mein Sozialversicherungsnummer nicht mehr drin sein, da muss vielleicht mein Alter drin sein, das war es dann auch schon. Vielleicht ein paar andere Parameter, ja. Aber es kann absolut anonymisiert bzw. pseudonymisiert sein und damit auch verwendbar sein. Das ist, wenn jetzt ein gutes Beispiel, um Daten auch zugänglich zu machen.
Genau, wobei, da sprichst du natürlich ein Thema an, das in Zukunft ein großes Thema sein wird, auch in der Rechtsberatung und in der Rechtsforschung. Die Lege Ferenda, das einfach, wie gehen all diese digitalen Anwendungen mit dem Datenschutz, also dem Schutz der personenbezogenen Daten überein. Ja? Da wird sehr oft so ein bisschen aus dem Bauch heraus gesagt, der Datenschutz spricht dagegen.
Ja.
Es wird auch ganz,
Ausrede.
Es wird auch immer als Ausrede verwendet, da muss ich dann nichts tun.
Ja.
De facto, ich bin viel im Datenschutz auch tätig, de facto gibt der Datenschutz ganz viele Möglichkeiten auch her.
Ja.
Und klar, in Einzelfällen wird es da zu Friktionen, zu Verschiebungen kommen, ja, die wird man sich anschauen müssen, da wird es auch wahrscheinlich Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs oder von Datenschutzbehörden geben müssen, aber das ist etwas, diese Diskussion muss geführt werden und soll geführt werden, weil sonst kommen wir in Europa ja gar nicht weiter.
So ist es, ja. Ich glaube, dass es eine gesellschaftliche Verhandlung ist,
ja.
Wie man damit umgehen als Gesellschaft. Also es ist nicht nur eine Sache, was irgendwo in einem einzelnen Gerichtshofkammerle ausgemacht wird, sondern das ist, da reden ja doch wir alle irgendwie mit und entscheiden auch mit unseren Einwilligungen oder Nicht-Einwilligungen, mehr oder weniger freiwillig, die da so stattfinden.
Aber du sprichst natürlich auch ganz, ganz wichtig ist auch noch an, etwas, was bis dato nicht in der Praxis nicht so eine große Rolle gespielt hat, das ist die Qualität der Daten.
Ja. Ja.
Da muss ich jetzt nochmal zurückgehen auf den AI Act zum Beispiel, der auch sagt, bei Hochrisikoanwendungen ist es auch, muss man auch sicherstellen, dass die Qualität der Daten entsprechend hoch ist.
Ja.
Klar. Ja, weil die Daten natürlich die Grundlage dieser ganzen Geschichte sind. Aber wer von uns macht sich jetzt heutzutage eigentlich noch Gedanken, unter welchen Formaten ich wie was abspeichere, wie das übertragen werden kann, ob das für jemanden anderen lesbar ist. Im Gegenteil, die Hersteller haben sich sogar irgendwie teilweise Nukes nicht, aber das ist halt irgendwie, um ihr eigenes Business Case zu beschützen, gibt es dann irgendwie immer wieder irgendwelche Änderungen und Besonderheiten, sodass also die eine Maschine die Daten von einer Maschine auch nicht wirklich lesen kann.
Also Datensilos gibt es ja en masse. Ne?
Riesige Silos mit nicht lesbaren Daten, ja, die nur von dem, und wenn dann die Maschine ausgetauscht wird, sind sie nicht mehr.
So ist es.
Da, ja. Ja. Was macht auch die Qualität von Daten aus? Riesenspannendes Thema. Ja. Und ich glaube, da wird sich viel tun, und auch im Bewusstsein der Wirtschaft und der Leute. Meine Vermutung ist, in dem Moment, wo ich sehe, dass ich das vielleicht in irgendeiner Form auch kommerzialisieren kann oder auch verwenden kann für eigene Zwecke, um zum Beispiel eine KI-Anwendung in meiner Produktionsmaschine doch weiter zu verfeinern, ja, weiter zu trainieren und zu verfeinern, wird man wahrscheinlich auf diese Dinge auch mehr Augenmerk legen.
Eben, die Daten sind wichtig, die zugrunde liegenden Daten. Da gibt es ja so eine Geschichte, dass in einer US-Stadt, die so eine KI eingesetzt haben, um Leute zu überführen, also zu erkennen, wo dann ein eindeutig nicht zu diesem Verhandlungsbild passender Mensch verhaftet wird.
Ja.
mit dem Zitat des Polizisten, der Computer sagt, der ist es. Ne? Und jeder, der zwei Augen im Kopf hat oder wahrscheinlich sogar eines, wird erkennen, das ist nicht die Person, das passt einfach nicht. Aber den der Beinhard einfach abgeführt hat. Ich meine, das hat sich dann schon aufklären lassen. Ja. Weil wenn man dann nämlich den Hausverstand komplett ausschaltet und sogar der Computer sagt, das ist so, dann wird es natürlich schwierig werden. Wir haben ja jetzt drüber gesprochen, über auch die gesellschaftliche Thematik des Ganzen, dass wir da verhandeln dürfen, was wollen wir nicht. Das war, wird immer wieder kontrovers diskutiert, so quasi wir mit unserer technikfeindlichen Einstellung und quasi ja die Amis vor allem San Francisco-Umgebung, ne? Da macht man zuerst einmal und dann schaut man. Jetzt haben wir die doch ein bisschen anderes Rechtssystem, ne? Das kann man schon machen und dann schaut man nur, wenn man dann falsch geschaut hat, dann wird es sehr, sehr teuer. Das ist zu denen ja Regelwerk. Wie ist denn das? Wie können wir denn, was hast du für einen Eindruck? Wir kommen ja doch von gefühlt einer eher regulierten Welt raus, dass man sich zuerst den Sanctus holt und dann macht. Ist bei diesen ganzen Acts, die da so entstehen, geht da mehr die Tendenz hin, mehr zu mehr Eigenverantwortung?
Also die sind tatsächlich so aufgebaut, dass grundsätzlich mal die Verantwortung, sieht man jetzt von der Zertifizierung ab, von Zertifizierungsthemen und Normthemen, die sollen ja ganz stark kommen. Mhm. Ja, das wird ein interessantes Thema werden, aber vielleicht auch so interessant auch wieder nicht, weil es gibt ja ganz viele Bereiche, die eh schon total vernormt sind. Also da gibt es halt dann die europäische oder die österreichische Norm. Und wenn sie dem entspricht, dann passt es. Ja. Aber klar, ja, wir sind, jede Regulierung trägt nicht dazu bei, dass es einfacher wird und dass es Risiko abnimmt. Ja. Dem hat man versucht, im AI-Eck mit diesen Sandboxes zu begegnen. Also es sollen irgendwie so Bereiche geschaffen werden, wo man also Dinge ausprobieren kann, völlig frei, ohne das Risiko zu gehen, dass man da in ein Problem hineinkommt. Mhm. Das soll ja auch, das sehe ich also persönlich ein bisschen kritisch, weil es sollen ja unendlich viele Behörden wieder geschaffen werden.
Aha.
Ja, es soll eine AI-Behörde europaweit geben, die dafür diese General Purpose, es soll in jedem Mitgliedsland so eine Behörde geben, die da irgendwie beratend und unterstützend, ja, in Österreich haben das jetzt gleich einmal eingeführt, aber wir werden es dann wahrscheinlich wieder ändern müssen. und dann gibt es so einen Expertenrat, der also die Kommission da auch unterstützt, weil natürlich alle irgendwie panische Angst davor haben, dass dieses Ding, noch bevor es vollständig in Kraft getreten ist, wieder Makulatur ist.
Ja,
weil ich meine, die Entwicklung der Technik und der Digitalisierung ist ja dermaßen rasant, wie wir alle wissen, dass die Juristerei da im besten Fall hinterher hacheln kann.
Ja, vor allem, weil sie immer ausverhandelt wird, das dauert ja. Da macht man die Karte überhaupt.
Was man jetzt umgekehrt wieder sagen muss, natürlich auch der große Vorteil des europäischen Zugangs ist, dass man es ausverhandelt, dass man sich Gedanken macht. Weil es schon sehr große Eingriffe sind in die Gesellschaft und in die Entwicklung vieler Bereiche. Da gibt es ganz große Kritik, dass das eine Überregulierung ist und die Idee in Europa von vielen Stakeholdern ist halt immer, wenn man sowas macht, dann ist man das Vorbild für die Welt. Ja? Und ich bin mir persönlich jetzt nicht immer sicher, ob wir uns als Europäer nicht langsam überschätzen. Das mag früher bei vielen Gesetzen geglückt sein, ob das jetzt bei diesem Gesetz zur künstlichen Intelligenz auch glückt, ist die Frage. Mhm. Ja? Sehr viele andere setzen da halt auf so Selbstregulierung von Branchen und solche Dinge. Die Amerikaner, denen sind diese Gefahren und diese Sachen schon auch bewusst, ja. Aber die gehen es halt anders an.
Das ist eher so ein Haftungsthema dann, ne?
Ja, dort ist ein Haftungsthema und die Branchen regulieren sich tendenziell eher selbst und.
Ja. Ja gut, zwei Kulturen.
Zwei Kulturen und Asien, was das man ja überhaupt nicht unterschätzen darf, im Gegenteil. Wir sind in dem Bereich ja unglaublich voran schon. War letztes Jahr beruflich in Singapur, also was sich da abspielt, ist ist wahrscheinlich noch einmal eine Oma, als wir uns das vorstellen können. Die haben halt nicht diese großen, ganz großen Player, ja, wie Apple, Amazon, Google, also Alphabet und die Meta und so, das haben die jetzt nicht so.
Ja, dafür haben sie einen Staud, der ganz, ganz gern Daten sammelt. Ne?
Dort ist es eben ja für unsere Begriffe nicht wünschenswert. Also
es ist das andere Extrem, ne?
Das ist aber sehr extrem, genau.
Mir aber besser, wenn wir dazwischen kommen
oft. Ja, ja, genau. Ja, genau.
Jetzt gibt es ja dann noch was meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung hat, das ist die NIS2-Richtlinie.
Ja.
Ist ja blöderweise, also ich finde blöderweise Richtlinie, heißt wieder, jedes Land macht wieder irgendwie selber was draus.
Ja.
Was jetzt gerade für den Binnenmarkt eher nicht so dienlich ist, finde ich, weil nachher die Abweichungen halt viel größer sind, als wenn es eine Verordnung ist, mit ein paar lokale Anpassungen. Und da hört man ja viel, ja, die fallen nicht rein, weil ich bin zu klein, also mein Betrieb ist zu klein, ich mache nicht das, was da drin steht, etc. Meine Frage ist, das wird sich nur teilbedingt beantworten, weil wenn man ein Lieferant von einem größeren Unternehmen ist, das NIS2 verpflichtet ist, dann wirst du halt Daten liefern müssen, um diese NIS2-Richtlinie für den größeren zu ermöglichen. Also bist du doch wieder betroffen. Wie ist denn da deine bisherige Einschätzung zu dem Thema?
Also eines ist klar und spricht sich jetzt, glaube ich, auch schon langsam herum, dass die NIS2-Richtlinie den Anwendungsbereich gegenüber der NIS1-Richtlinie also vervielfacht. Mhm. Ja. Deswegen ist im Moment, gibt es ganz, ganz viele Anfragen, auch bei uns, fallen wir drunter oder nicht, weil das ein Riesenthema ist.
Ja. Ja.
Und es ist auch, glaube ich, gut, dass sich die Unternehmen um das kümmern. Mhm. Und ja, es gibt Schätzungen in Deutschland, glaube ich, habe ich gehört, waren es mal ursprünglich, glaube ich, 6.000 oder 9.000 Unternehmen, die da runterfallen und sollen jetzt über 42.000, also da gibt es die Schätzungen sind natürlich eng, aber so kann man sich in der Größenordnung, und wenn man das jetzt durch die 10er Potenz für Österreich, dann kann man sich so in etwa vorstellen, das betrifft also schon ganz, ganz, ganz viele mehr Leute. Ich halte auch diesen Bereich für ganz wichtig, ja. Weil auch die, da sind wir wieder bei der künstlichen Intelligenz, aber die künstliche Intelligenz ist, erleichtert es natürlich, dann noch einmal stärker Schlupflöcher zu finden, schneller reinzugehen und was zu machen. Und die Abhängigkeit unserer Gesellschaften von diesen Dingen, also von der Technik und von der digitalen Anwendung ist enorm.
Ja. Es wird ja oft unterschätzt, nicht, was für Auswirkungen es hätte, wenn Systeme ausfallen. Nach wie vor das Thema. Also ja, mein Fall ist halt einmal aus, wir kommen schon zurecht. Das war bis jetzt bei keinem Betrieb so.
Ja.
Ich habe mit dem gesprochen, ob der wirklich einmal einen Ausfall erlebt hat oder einen Angriff erlebt hat, dass das einfach nur so eine Bagatellgeschichte war. Das waren einschneidende Ereignisse mit einer, was macht im Finanzbereich, ist die Buchhaltung oder Finanzen, weiß ich nicht mehr genau, bei einem Betrieb in Tirol gesprochen.
Ja.
Sie hat gesagt, sie hat die seit über 20 Jahren bei dem Betrieb. Sie hat schon viel erlebt dort, auch Hochwasser, dass der ganze Betrieb unter Wasser war, alles. Nur nichts war so belastend, also auch persönlich mental belastend, wie ein Hacking-Angriff, den sie gehabt haben.
Ja.
Bei einem Wasser, da siehst du, das Wasser ist da, man ist tragisch und schlimm, aber du weißt, dann ist wieder weg, nachher putzen wir und dann geht's wieder nicht. Ach, da passt dir nichts. Bist ja ausgeliefert, wie in einer Geiselhaft. Du hast nicht gewusst, wie schaut es morgen aus, was sagt bei den Kunden, wie kriegen wir, gibt's uns morgen noch?
Ja.
Weiß
ja.
nicht, also das war mental viel belastender.
Und man weiß nicht, wo sind die offenen Posten, was muss man machen, also, es ist so ein bisschen wie im Privaten, wenn man das Handy nicht mehr hat. Oder?
Das geht
so in die Richtung. Ja. Wobei es hat natürlich jetzt zunehmend auch noch, also ich war jetzt ganz vor kurzem in eine Sache involviert und das hat mich dann selbst überrascht, wie große Kreise das gezogen hat. Angriff auf ein recht großes Unternehmen.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.